Herzlich willkommen bei den Feuilletönen. Ihr hört wie immer Jennifer Eichter. Hallo.
Und Thorsten Martinsen. Hallo.
Heute haben wir, wie immer, das volle Paket für euch dabei. Wir hören in zwei Alben hinein, die kaum unterschiedlicher sein könnten und die trotzdem, ja, zumindest nach einem ähnlichen Thema klingen. Das ist zum einen Fragile World, das neue, ganz frische Album von The Veils. Und dann gibt es noch An Undying Love for a Burning World von Neurosis, also eine der ganz großen Rückkehrerplatten des Jahres. Danach gibt es natürlich wieder ein philosophisches Thema. Wir sprechen heute über den Aufschub. Und für alle, die uns im Internet hören, gibt es anschließend noch einen Dithmarscher Maibock zu verkosten, also auch von der Westküste. Da freuen wir uns drauf. Und mit diesen Worten übergebe ich direkt an meinen liebreizenden Kollegen.
Ja, vielen lieben Dank. Und der beginnt mit dem Album Fragile World und The Veils. Ja, das ist eine englisch-neuseeländische Rockband, Indie-Rockband, muss man sagen, die Anfang der Nuller entstand. Ihre Wurzeln liegen sowohl in London als auch in Auckland. Musikalisch bewegen sie sich so irgendwo zwischen Indie-Rock, Alternative-Rock, Pop, Folk und so einem düsteren, oft als Southern Gothic beschriebenem Klangbild. Warum das wird sich im Laufe der Rezension sicherlich noch klären lassen. Viele Kritiker ziehen Vergleiche zu Nick Cave tatsächlich, allerdings besitzen The Veils eine eigene Mischung aus dieser, nennen wir sie mal, poetischer Melancholie und, naja, dieser Intensität, die da ja auch immer drin ist. Finn Andrews ist der Kopf der Band, also ähnlich wie bei Robert Smith bei The Cure oder Ben Gibbard bei Death Cab for Cutie. Und dieser Finn Andrews ist in London geboren, verbrachte aber einen großen Teil seiner Jugend in Neuseeland. Sein Vater ist übrigens Barry Andrews und der war unter anderem bei der Band Ecstasy. Die Älteren erinnern sich. Das aktuelle Album ist am heutigen Tag erschienen, also genau an dem Tag der Aufnahme. Wenn ihr also diese Sendung am Tag ihrer Veröffentlichung hört, dann ist das Ganze noch ofenfrisch und soeben erschienen. Das neue Album, von dem hier die Rede sein soll, ist laut Band direkter, lebendiger und spontaner als die Vorgänger. Warum? Weil es live on tape in Neuseeland aufgenommen wurde. Ja, das ist, ich finde, das ist eine sehr interessante Mischung, aber ich bin mal gespannt, was du sagst.
Finde ich auch. Es ist eine interessante Mischung. Die guten Seiten sind, glaube ich, etwas, was die The Veils immer gut konnten. Diese poetische Melancholie, das leicht düstere, dieses, für mich ist das immer so ein bisschen Sommerabend-Atmosphäre irgendwie. Das hat sowas melancholisch, nachdenkliches und trotzdem treibt es immer so ein bisschen nach vorne. Ich weiß auch nicht, für mich immer gleich, als würde ich irgendwo in Las Vegas, hat Las Vegas einen Strand? Jetzt bin ich sicher.
Stimmt. Keine Ahnung.
Ich weiß es nicht. Wilde Assoziationen jedenfalls. Mit Stadt in der Nacht jedenfalls. Und das können sie hier auch sehr gut. Und es ist natürlich auch sehr vielfältig. Aus irgendeinem Grund hatte dieses Album für mich immer mal wieder ein paar Längen. Und das fand ich eigentlich schade, denn es gibt auch total tolle Momente auf dem Album. Spannende Melodien, dann natürlich eine tolle Gesangsstimme, die ich mir auch zu so ziemlich allem anhören könnte. Mhm. Und immer wieder auch dieses Geschichten erzählen, was wahnsinnig poetisch ist, was spannend ist zuzuhören und auch immer wieder zu hören, um das weiter zu verstehen. Zwischendurch gibt es Songs, da fühlte ich mich kurz an einen jungen, Bruce Springsteen erinnert, vom Stil her, das war so richtig, richtig romantisch, poetisch und also ein bisschen so Amerikaner romantisch, poetisch. Mhm. Und eigentlich sollte das eine total gute Mischung sein. Ich weiß nicht, warum es mich zwischendurch so ein bisschen hat ermüden lassen. Vielleicht war es dann doch ein bisschen viel vom selben.
Ja, sehr spannend. The Veils sind ja eine dieser Bands, die von Kritikern eigentlich immer hoch geschätzt werden, aber nie so wirklich richtig irgendeinen großen Durchbruch hatten. Inhaltlich ja, kreist dieses Album um die Zerbrechlichkeit der Welt und um den kreativen Prozess an sich. Also, naja, um das, was irgendwie wegzubrechen scheint und um das, was kommt oder kommen könnte. So. Spätestens beim zweiten Song ist dann auch klar, weswegen die Menschen Vergleiche zu Nick Cave ziehen. Und das, was nicht an Nick Cave erinnert, das erinnert an The National, finde ich. Wahrscheinlich wegen der Stimme und wegen dieser getragenen Melodien, denn die Stimme von Finn Andrews ist phänomenal und die Melodien sind wunderschön. Und es ist auch immer so ein ganz kleiner Teelöffel Brian Ferry respektive Roxy Music drin. Und so hören wir eben getragene Songs mit getragenem Piano voller Getragenheit. Und der Vorteil von The Wales ist, es ist nicht so pathetisch wie bei Nick Cave. Das gibt dem Ganzen ein bisschen mehr Luft, das ist gut. Außerdem ist Nick Cave, warum soll man den nochmal machen? Alles ist insgesamt sehr dezent eingesetzt. Hier ein bisschen Synthies, da ein bisschen Gitarre mit einer ordentlichen Chipper Reverb natürlich, aber trotzdem alles so ein bisschen dezent im Hintergrund quasi. Alles ist irgendwie im Hintergrund. Zurückhaltende Drums, kuscheliger, aber nie aufdringlicher Bass und alles wunderbar getragen. Aber eben nicht überbordend. Es ist also nicht, man wird nicht übermannt von irgendetwas. Ja, also die Musik bleibt da, wo sie ist. Also für Menschen, die so nach tanzbaren Sachen sind, ist dieses Album mit definitiver Sicherheit überhaupt nichts. Denn es geht hier auch musikalisch darum, sich Zeit zu lassen, die Songs sich entwickeln zu lassen, ja, sie entstehen zu lassen. Das ist etwas, was man heute nur noch sehr selten hören darf. Es ist eigentlich nicht mehr so en vogue, denn die Songs müssen heute von vornherein natürlich immer gleich sagen, woher sie kommen, wohin sie wollen und gib ihm und auf die 12 und weiß ich nicht was nicht alles. Und das ist hier gar nicht so. Die Songs haben Zeit, Songs zu werden, sozusagen, sich zu entwickeln. Und so wird eben aus Nick Cave and the Bad Seeds und The National eine Mischung, eine sehr hübsche Mischung, wie ich finde, was ganz was Eigenes. Was ich auf jeden Fall sehr mochte und mag, und weil eben jenes Album in diesem Jahr erschienen ist, selbstverständlich, wenn es am heutigen Tage der Aufnahme, wenn ihr das hört, erschienen ist, ist es natürlich auch in diesem Jahr erschienen, wollen und dürfen wir es natürlich auch bewerten auf unserer Skala von steht, läuft und rennt.
Das bekommt von mir ein sehr schnelles Läuft, ist ein wunderschönes Album. Punkt.
Ja, ich schließe mich diesem Ganzen unumwunden an. Auch von mir bekommt das ein sehr schnelles Läuft. Ich bin mir noch nicht sicher, ob es noch ein Rent wird oder nicht. Im Moment auf jeden Fall, im Moment dieser Aufnahme ist es ein sehr schnelles Läuft. Also wir haben gehört Fragile World von The Wales und es gab ein schnelles Läuft oder ein sehr schnelles Läuft von Jenny und ein ebenso schnelles Läuft von mir.
Damit kommen wir zu etwas, mal wieder ganz anderem. Kommen wir zu Neurosis. Das ist eine Band aus Oakland in Kalifornien. Die gibt es schon seit den 80er Jahren des 20. Jahrhunderts, muss man einfach schon dazu sagen. Und gilt so als eine der prägendsten Bands für das, was man heute Post-Metal und Sludge nennt. Also es wird auch ein bisschen anstrengend. Mit Alben wie Souls at Zero, Enemy of the Sun oder Through Silver in Blood sind sie in der Metal-Welt so ein bisschen was wie Klassiker, an denen sich auch schon die nachfolgenden Generationen von Bands durchaus abgearbeitet haben. Sie haben auch ein eigenes Label, Neuro Recordings, das durchaus auch mittlerweile ein Anlaufpunkt für sehr düstere, atmosphärische Musik ist, eben Sludge. Dann war es aber seit 2016 lange still um die Band. Also es gab kein neues Studioalbum und sehr überraschend, jetzt im März 2026, haben sie dann ohne jede Ankündigung An Undying Love for a Burning World erscheinen lassen. Und genau darum soll es heute gehen. Das ist insgesamt das 12. Studioalbum der Band und es hat auch noch eine kleine Besonderheit, um nicht zu sagen eine große Besonderheit. Und zwar ist ein Herr namens Aaron Turner dazugestoßen, der nun an Gesang und Gitarre dabei ist. Das ist für ihn, glaube ich, noch besonderer als für alle, die die Band so begleitet haben, weil er also in einem Interview sagte, dass er seit 30 Jahren Neurosis schon gehört hat und halt auch immer irgendwie genau das eigentlich selber machen wollte. Und jetzt ist er Teil der Band. Das ist natürlich schon eine coole Sache. Und diese Freude hört man durchaus auch oder diese Ambition auf dem Album. Aufgenommen wurde das Album im Januar und Februar 2026, vor allem im Studio Litho in Seattle. Und ein paar zusätzliche Aufnahmen gab es noch in den Circular Ruin Studios in Brooklyn. Produziert hat Scott Evans. Der hat unter anderem schon mit Kowloon Walled City und Sumac zusammengearbeitet. Und gemischt wurde anscheinend, habe ich gelesen, in nur 3 Tagen. Das finde ich ein bisschen beeindruckend. Ich weiß nicht, warum man sich so einen Stress macht, aber das scheint ja funktioniert zu haben. Oder?
Ja, das Album ist nicht ganz so romantisch, zumindest nicht an allen Stellen. Denn man muss sagen, da waren sie wieder, die anstrengenden Alben, die uns in diesem Jahr irgendwie begleiten. Interessant ist ja, dass man nicht monatelang ein Album auf Social Media angekündigt hat, sondern dass es plötzlich einfach da war. Das mag ich ja schon mal. Das finde ich schon mal sehr bemerkenswert. Einfach veröffentlicht und fertig. Also gut. Was hören wir? In allererster Linie natürlich mal Metal und dann auch wieder eine ganze Schippe Post-Metal. Industrial, ja, wir hören Synthies auf diesem Album. Und eben das von dir schon erwähnte Sludge. Inhaltlich geht es wie so oft im Metal um die Apokalypse an sich als solches und im Allgemeinen und Speziellen. Aber, und das ist vielleicht schon was Besonderes, auch um Hoffnung. Immerhin. Es wird übrigens kein Bezug zu irgendeiner Realität stattfinden, also zu irgendwelchen in der Realität stattfindenden Ereignissen gezogen. Das gibt es nicht, aber man muss natürlich nur zuhören, um zu erahnen, dass es ihnen sehr wohl um konkrete Dinge geht, beziehungsweise die ihnen wahrscheinlich vorgeschwebt haben während der Produktion dieses Albums. Das Ganze ist sehr komplex. Mal ist es laut, mal ist es leise, mal wird gescreamt, dann wird gegrault, dann wird geschimpft natürlich. Und die Welt fällt vor den gesammelten Metal-Augen zu Klump, wie das oft so ist. Und da kann es dann auch nicht so unüblich im Metal auch dramatisch werden. Nee, wenn nicht sogar pathetisch. Dann wiederum ist es fast schon wieder zerbrechlich. Auch das ist im Metal nicht unüblich. Und natürlich ist es auch nicht sonderlich überraschend, dann alles insgesamt sehr emotional und bisweilen eben, wie gesagt, auch sehr pathetisch. Aber das ist eben nicht alles. Es gibt hier diese Momente der Hoffnung und das ist dann doch ein bisschen was anderes, wo dann plötzlich Licht am Ende des Metal-Tunnels ist und man ist dann gleichzeitig erstaunt und erfreut über das Ganze, weil eben nicht dieses Schicksalhafte wird damit ein bisschen durchbrochen. Das finde ich ganz gut. Also es ist nicht dieses Determinierte, was im Metal ja doch sehr oft vorhanden ist. Trotz alledem, man muss sich auf dieses Album schon einlassen wollen, das muss man schon ganz klar sagen. Das Album ist verdammt intensiv auf allen Ebenen. Es hat sogar den ein oder anderen Swans-Moment, finde ich. Eine Stunde ist natürlich auch ein Brett, auch das ist Swans-like. Es ist zu lang? Nee, finde ich tatsächlich nicht. Auf keinen Fall. Es macht auch eine Stunde lang Spaß. Alles hat immer irgendwie eine Metaebene, vor allem lyrisch natürlich. Das darf man verstehen, kann man verstehen, muss man aber gar nicht unbedingt. Das geht auch ohne. Man kann auch einfach da sitzen und erstaunt der Musik lauschen. Finde ich auch okay. Also insgesamt ein sehr komplexes Metal-Album, was mir auf jeden Fall sehr viel Freude bereitet hat.
Ja, da sprichst du was Wichtiges an. Also Freude hatte ich auch, aber es ist wirklich sehr dicht, es ist sehr emotional intensiv, ne? Das ist erstmal nichts Neues im Metal, aber man braucht wirklich ein bisschen Konzentration und die Energie dafür, das Ganze zu verarbeiten. Das ist schon wahr. Erwähnenswert fand ich noch, dass, also es gibt so ein paar Lyrics, die sich durch das Album durchziehen und sie haben ein paar Dinge untergebracht, die ganz gut zusammenpassen, auch mit Dingen, die sie rund um das Album getan haben. Also ein paar Begriffe, die sich immer wieder durchziehen oder so eine wiederkehrende, man möchte fast schon sagen Mantra, das in vielen Songs vorkommt, ist, wir leiden, weil wir verlernt haben zu leben und wir leiden, weil wir verlernt haben zu kämpfen. Wir leiden, weil wir verlernt haben, wild zu sein. Wir leiden, weil wir in weil wir uns isolieren, solche Dinge immer wieder, wir leiden deswegen, wir leiden jenetwegen. Und nach dieser langen Pause der Band haben sie auch nicht nur eben dieses Album rausgebracht, sondern sie haben auch seit 7 Jahren ihren ersten Auftritt angekündigt und das ausgerechnet bei einem Festival in Montana auf dem traditionellen Land der Blackfeet Nation. Und in dem Kontext haben sie auch direkt zusammengearbeitet mit einer Organisation namens Firekeeper Alliance, die sich gegen Jugendsuizid in indigenen Gemeinschaften einsetzt. Also da haben wir wirklich das ganze Thema des Albums, diese Dying World und wie das Ganze uns beeinflusst, ein bisschen weitergedacht und mit in die echte Welt geholt aus der Musik raus. Fand ich auch nochmal ganz spannend. Und weil das Album auch im Jahre 2026 erschienen ist, wollen wir es auch bewerten auf unserer Skala von steht, läuft und rennt.
Ja, das rennt.
Wow. Ich bin beeindruckt. Für mich gibt es auch ein sehr schnelles Läuft. Ja, das kann eine Menge. Ich werde es bestimmt noch hören, aber zum gegenwärtigen Zeitpunkt ein schnelles Läuft von mir. Hm. Das heißt, An Undying Love for a Burning World von Neurosis bekam ein Rent von Thorsten und ein sehr, sehr, sehr schnelles Läuft von mir.
Sehr gut.
Und damit kommen wir zu unserem philosophischen Thema. Hm? Wobei ich ja noch kurz loswerden kann, meine Freude darüber, dass ich glaube, dass ich letzte Woche zufällig über mein Album des Jahres gestolpert bin. Von daher muss ich ab jetzt alles damit messen. Unter Umständen werde ich etwas strenger werden für den Rest des Jahres. Wir werden es sehen.
Oha.
Ja, ja. So, schauen wir mal.
Aber ich das, bin gespannt.
Mehr dann in einer der nächsten Wochen. So. Mhm. Also, kommen wir zu unserem philosophischen Thema Aufschub. Das ist also, Aufschub ist durchaus ein Phänomen, was ich sehr gut kenne. Mhm. Und was spannenderweise im Kleinen wie auch im Großen erschreckend ähnlich funktioniert. Ne? Im Kleinen kennt das jeder. Die Steuererklärung, keine Ahnung, der Anruf beim wo auch immer Arzt, das unangenehme Gespräch, was man immer wieder verschiebt. Und im Großen ist es ja im Grunde das psychologisch ganz ähnlich, nur mit halt ja größerem Risiko. Man denke an Klimapolitik, an Rentenreformen, an alles, wo viele Leute sagen, dass es lange nicht mehr aufschiebbar ist und unbedingt sofort gemacht werden muss, was aber trotzdem Jahr für Jahr aufgeschoben wird oder wo wir sogar Rückschritte machen. Insofern ist das natürlich auch kein neues Phänomen, sondern hat eine lange philosophische Geschichte. Gefunden habe ich dazu zum Beispiel den guten Kierkegaard, der in seiner Krankheit zum Tode verschiedene Formen der Verzweiflung beschreibt. Und eine davon ist eben genau dieses Hinausschieben einer eigentlichen Entscheidung. Ne? Also des Sprungs nennt er das. Der Mensch verliert sich also im Aufschub, weil er die Entscheidung, die eigentlich zu treffen wäre, zu groß findet oder die ja zu viel Angst davor hat. Und bei Kierkegaard ist das dann erstmal eine ziemlich religiöse Frage, aber lässt sich natürlich auch auf den größeren Kontext übertragen. Auch Martin Heidegger scheint sich mit dem Phänomen beschäftigt zu haben. Also bei ihm flüchtet sich der Mensch vor allem, also wenn da was aufgeschoben wird, dann immer dieses Nachdenken über die eigene Endlichkeit, die Konfrontation mit dem Tod, den wir nun mal alle in die Augen blicken müssen. Und auch das ist im Grunde so ein permanenter struktureller Aufschub. Man redet sich ein, dass ja, also heute ist ja bestimmt nicht so weit und eigentlich hat man ja, also man selbst, alle anderen werden irgendwie krank und haben Autounfälle, aber man selbst natürlich nicht. Und auch so Klimakatastrophen, ja Mensch, also nach uns die Sintflut, so ein bisschen. Mhm. Aber was machen wir jetzt heute damit? Ich meine, es wirkt schon ein bisschen so, als ob wir bestimmte Sachen wirklich, wirklich, wirklich nicht mehr aufschieben können. Wie kommt man denn da drum rum?
Gar nicht, weil wir in der Demokratie leben. Hm. Also wenn wir nicht mehr aufschieben wollen, dürfen, können, wie auch immer, dann muss das eine Diktatur machen. Hm. Also insofern wird immer irgendwie ein Kompromiss dabei rauskommen und das bedeutet auch immer Aufschub, ein Stück weit. Weil es keine endgültigen Lösungen gibt und die großen ganzen Lösungen nicht gibt. Das ist ja das, wonach sich so viele Menschen sehnen. Das bietet die Demokratie leider nicht. Oder zum Glück. Ne, so ist das. Ja, ja, Aufschub bedeutet ja eigentlich, dass wir irgendwas tun wollen oder gar tun sollten. Und aber nicht so richtig hinkriegen. Ne? Wir verschieben das dann in die Zukunft. Das Merkwürdige daran ist, und das ist das Tolle, wir wissen, dass das Verschieben langfristig schadet, tun es aber trotzdem. Wir sind uns also vollkommen darüber im Klaren, ne, das ist nicht gut, was ich gerade mache, aber ich mache das trotzdem. Das ist hervorragend. Das können nur Menschen sowas. Also philosophisch betrachtet entsteht hier ein Konflikt zwischen dem gegenwärtigen Ich und dem zukünftigen Ich. Das heutige Ich sucht Entlastung, das zukünftige Ich soll die Folgen tragen. Das ist fantastisch. Das ist also das Zwiegespräch mit sich selbst wieder, ne? Wo das zukünftige Ich jetzt schon mit uns schimpft. Es ist jetzt schon ungehalten, quasi. Und Aristoteles nennt das Ganze die Schwäche des Willens. Er sprach von der Akrasia, also von der Willensschwäche. Der Mensch erkennt das Gute und Vernünftige, handelt aber dennoch anders. Ja, das kennen wir ja nun davon von ganz vielen Dingen. Der Aufschiebende weiß nämlich, ich sollte den Text schreiben, das Gespräch führen oder die Entscheidung treffen. Und dennoch tut er etwas anderes. Für Aristoteles ist das kein Erkenntnisproblem, sondern ein Problem der Charakterbildung und der Gewohnheiten, sagt er. Montaigne hingegen sagt, das Leben an sich soll nicht vertagt werden. Das ist ein aber Camus, oder umgekehrt muss man ja eher sagen, da kam ja ein bisschen später der gute Camus, weil Michel de Montaigne betrachtete, wie Menschen ihr eigentliches Leben ständig auf später verschieben. Ja? Wir leben immer auf morgen hin und vergessen dabei das Heute. Und für ihn besteht Weisheit darin, im gegenwärtigen Augenblick anzukommen, statt ständig auf einen besseren Zeitpunkt zu warten. Ja? Bei Kierkegaard, den hast du ja gerade schon erwähnt, geht es ganz oft um die Angst vor der Möglichkeit. Also Kierkegaard würde vielleicht sagen, dass Aufschub oft aus Freiheit entsteht. Jede Entscheidung schließt andere Möglichkeiten aus. Deshalb kann die Freiheit selbst Angst erzeugen. Wer aufschiebt, hält die Möglichkeit offen. Ne? Solange ich das Buch nicht schreibe, kann es immer noch ein Meisterwerk werden. Solange ich mich nicht entscheide, bleibt alles andere denkbar. Ne? Solange du dich nicht entscheidest, hast du ja die Möglichkeiten noch. Wenn du dich entschieden hast, ist ja mindestens eine weg. Also der Aufschub schützt vor dem Risiko des Scheiterns, aber eben auch vor der Wirklichkeit. Und das geht natürlich nicht. Das ist halt so quasi ein bisschen so ein philosophischer Selbstmord auch ein Stück weit. Realitätsverweigerung könnte man sagen, ne?
Ja.
So ein bisschen. Ja. Hannah Arendt, klar, sah im Menschen die Fähigkeit des Neubeginns, ne? Natalität hat sie das ja immer genannt. Und für sie liegt die Würde nicht im perfekten Plan, sondern eben im Anfang. Und Aufschub entsteht oft durch die Vorstellung, erst perfekte Bedingungen schaffen zu müssen. Siehe Marx. Arendt würde antworten, der Anfang kommt vor der Vollkommenheit. Man beginnt nicht, weil alles geklärt ist, sondern man beginnt, damit überhaupt irgendwas mal passiert. So, recht hat sie. Und Camus sagt natürlich, naja, trotz allem natürlich, ne? Wie immer, typische Camus-Antwort, warum warten wir auf den perfekten Moment, wenn es ihn vielleicht gar nicht gibt? Wir wissen es doch gar nicht. Das ist ja das nächste Problem. Wir wissen doch gar nicht, ob es denn den ach so tollen Moment gibt für irgendwas. Weil es gibt keine Garantien auf Erfolg, Sinn oder Vollendung. Und gerade deswegen wird das Handeln bedeutsam. Der Mensch handelt nicht, weil Bedingungen ideal sind, sondern weil das Leben jetzt stattfindet. Also wir müssen nicht warten, bis irgendwas alles irgendwie toll ist und jetzt ist, ne, sondern so, ja, morgen ist genau der richtige Moment. Nee, weißt du doch gar nicht. Woher willst du das wissen? Also da sind
sich auf jeden Fall besser als heute.
Ja, ja, da sind sich Camus und Arendt auf jeden Fall einig, dass das Quatsch ist. Naja, und Odo Marquardt natürlich genau wie den mit Camus wieder im Chor. Ja, wir müssen das Unvollkommene akzeptieren. Nicht? Also er hätte wahrscheinlich Sympathien für manche Formen des Aufschubs. Der war ja skeptisch gegenüber Perfektionismus und großen Heilsversprechen. Ein Teil unseres Aufschiebens entsteht aus dem Wunsch, etwas makellos zu machen. Wieder die gleiche Idee. Lieber etwas Unvollkommenes vollenden, als was Vollkommenes ewiges planen, sagt er. Recht hat er. Ist einfach so. Ne? Also Aufschub ist oft weniger ein Zeitproblem, sondern mehr ein Hoffnungsproblem. Wir hoffen auf mehr Klarheit, mehr Mut, bessere Umstände, den richtigen Augenblick oder was weiß ich was, die Konstellation der Sterne, was weiß ich was nicht noch alles. Und das ist natürlich alles Quatsch. Nicht? Denn eigentlich ist das Leben selten so gestaltet, dass es auf den richtigen Augenblick wartet. Weil das Leben ist ja fluide und fließt mal einfach erstmal vor sich hin, bis wir nicht mehr da sind. Und wenn wir irgendwas anfangen, dann ist das meistens erstmal vielleicht unspektakulär, unvollkommen und vielleicht auch ein bisschen zu früh. Aber gerade darin liegt vielleicht manchmal so eine Stärke. So, ja, also wenn wir immer auf den perfekten Moment warten, wenn wir immer im Hinblick auf die Zukunft leben, da liegt kein Segen drauf, weil wer beginnt, macht aus Zukunft Gegenwart und umgekehrt. Weil wenn wir in der Gegenwart nicht irgendwas tun, dann gibt es keine Zukunft. Wenn wir die ganze Zeit immer nur warten, dann haben wir bald keine mehr. Also handeln immer in der Gegenwart, leben auch. Das ist immer wichtig. Ohne Gegenwart keine Zukunft. Und ohne Handeln in der Gegenwart, naja. Gar nicht gut. Also müssten wir eigentlich unsere Zukunfts-Iche sozusagen so ein bisschen entlasten, aus vielerlei Hinsicht, das ist auch besser für alles, also für unsere Psyche auch und überhaupt. Und weil wir schlafen ja auch nicht gut, wenn wir das die ganze Zeit aufschieben. Weil das ist ja nicht erledigt. Und das ist ja wieder einer meiner Vorteile. Eine meiner geheimen Superkräfte ist ja, dass ich genau das eigentlich auch nicht so oft mache. Das ist wirklich, das gibt es auch bei mir, aber nicht so häufig wie bei anderen Menschen, glaube ich.
Das ist gut, ich gleiche das wieder aus. Das ist in Ordnung. Das Universum wieder in Einklang.
Siehste, ist die Balance wieder hergestellt. Wir stellen also fest, das eine Ich ist krass entlastet und das andere nicht und deswegen ist alles wieder im Einklang. So ungefähr. Ja, aber grundsätzlich kann man sagen, es ist schon keine gute Idee, andauernd immer auf den perfekten Moment zu warten.
Ja.
Das kann man, glaube ich, so festhalten. Sollten wir uns alle vielleicht mal zu Herzen nehmen und Gedanken darüber machen. So. Und nun würde ich sagen, Bier. So. Wir sind in Dithmarschen. Und wir sind bei einem Maibock und wie der Name schon vermuten lässt, ist es natürlich traditionell ein Frühjahrsbier. Während im Herbst eher dunklere und schwerere Bockbiere getrunken werden, auch das haben wir in dieser Sendung schon alles getestet, ist der Maibock eher ein helles, frisches und etwas lebendigeres Bier, sagt man. Es behält aber die kräftige Malzbasis des Bockbiers bei natürlich, das haben wir letztes Mal ja auch schon beim Einbecker festgestellt. Historisch markierte dieses Bier den Übergang vom Winter zum Frühling tatsächlich. Nun gut, den haben wir ja nun, da sind wir mittendrin, wir sind bald im Sommer. Der Dithmarscher Maibock wird von der Dithmarscher Privatbrauerei in Mahne gebraut und erscheint saisonal jeweils im, ja, ihr ahnt es schon, richtig, im Frühjahr. Wir haben es also mit einem Bockbier zu tun, 16,5 Grad Plato, 6,8 Alkoholvolumenprozente. Wir haben es mit Brauwasser, Gerstenmalz und Hopfen zu tun. Über die Hopfenbittere schweigen sich die Künstler aus.
So.
Schicker Schaum.
Durchaus und sehr, sehr bernsteinfarben.
Oh ja.
Und schick, da unsere Hörerinnen und Hörer das ja nicht, also wahrscheinlich nicht gerade vor sich sehen, obwohl das auch ziemlich cool wäre, mit uns zusammen sowas zu verkosten. Der Schaum ist ziemlich feinporig und deswegen hält er sich eine ganze Weile.
Richtig. Und so cremefarben, ne?
Hm, das spricht ja schon für, weiß ich auch nicht. Sieht irgendwie malzig aus. Mal gucken, ob das auch so sein wird.
Schauen wir mal. Ich habe hier einen Bügelverschluss, wie das bei Dithmarscher ja so ist. Nicht wahr?
Das ist immer gut.
So.
Wobei ja, egal wie viele Bügelverschlüsse ich probiere, irgendeine Magie zaubern die in Flensburg da drauf. Nichts ploppt so gut wie Flensburg.
Ja, das ist so. Die haben da irgendwie, ja, da legen die auch großen Wert drauf.
Ja. Da irgendwie, glaube ich, jemanden, der Vollzeit
nur mit dem Plop
beschäftigt.
Ist so. Da gibt es wirklich, da gibt es Leute, die sich genau damit beschäftigen. Naja. Die haben sie auch durchgezogen. Die haben ja auch geploppt, als niemand anders mehr geploppt hat in Deutschland.
Ja, da ist der Vorsprung entstanden.
Ja, ganz genau. Wollen wir das Ganze mal verriechen, ne?
Oh ja. Ja, da ist doch der Malz.
Ja, und das Brot.
Mhm.
Und die Apfelsine.
Ich finde, es hat auch was Kräuteriges, also so ein bisschen Kräuterwiese.
Ja. Ja, da ist so eine Fruchtnote drin, die mir gefällt. So, so ein Hauch oben drüber.
Ja, ich finde, diese Fruchtnote ist schon eher frühlingshaft, ne? Also da sind wir dann jetzt wirklich irgendwie bei was Hellem. Ja, so irgendwo zwischen Aprikose und Birne.
Mhm. Sehr schöne Mischung.
Das duftet hervorragend.
Das tut
es. Das macht Lust auf mehr.
Absolut. Und in diesem Zusammenhang, und deswegen würde ich jetzt auch sagen, Prost.
Prost.
Prost. Oh, das hat aber eine schöne Malznote. Hm. Super weich.
Ja. Also nennt mich verrückt, aber ich finde, das hat was von Gummibärchen.
Hm. Es hat vor allem eine schöne Hopfigkeit.
Ja. Ja, und da ist es so schön ausgeglichen zwischen dem Süßen und dem Bitteren.
Mhm. Voll gut.
Und so richtig schön röstig, wie so ein
tolles
Steinofenbrot irgendwie.
Absolut. Absolut. Also ich wir kommen mal wieder zu der Erkenntnis, oder ich komme mal gerade wieder zu der Erkenntnis, dass an Einbecker und Dietmarscher Bockbiere einfach nichts rankommt.
Ja, die wissen, was sie tun.
Die beiden können es am besten. Das hat auch enorm viel Körper für norddeutsches Bier. Dafür, dass das aus Schleswig-Holstein kommt, hat das einen enormen Körper. Wenn man da Flensburger gegen sieht, dagegen ist das dermaßen schlank. Also das Flensburger meine ich.
Ja, ja, ja. Das Flensburger ist ein Lauch. Ein sehr laut ploppender Lauch.
Ja.
Im Vergleich. Das hier ist weiß ich nicht. Wer war das noch? Dionysus? Nein.
Keine Ahnung.
Ja, ein rundlicherer Geselle.
Ja.
Sagen wir es so. Nee, auf jeden Fall. Und es ist gleichzeitig so süffig, ne? Es ist so vollmundig und dann doch so
ist
gut.
Also es hat nicht so viel Körper wie so ein bayerisches, ne? Aber
ist aber auch nicht mehr so weit weg, finde ich. Also schon mit der Malzigkeit auch.
Ja, schon schön, ja. Es hat trotzdem diese Leichtigkeit des norddeutschen Bieres, finde ich.
Ja. Ja, die setzt sich da so durch. Hm.
Du hast recht mit den Gummibärchen.
Ja, ne? War jetzt ein bisschen unerwartet, aber irgendwie hat mich das gleich so angesprungen.
Jetzt auch in der Nase. Hervorragend. Mal wieder. Für mich jedenfalls. Also ich bin begeistert.
Ja. Ich auch. Das ist auch so schön unkompliziert. Das ist einfach lecker. Also es ist so nicht unkomplex, sondern unkompliziert. Mhm. Man muss da nicht lange konzentriert sich mit beschäftigen. Es schmeckt sofort einfach gut.
Mhm.
Aber es kann auch einfach etwas.
Ja, absolut.
Ja, also das ist easy eine 5.
Jo. Auf jeden Fall. Was habe ich denn dem Einbecker letztes Mal gegeben?
Ja, das habe ich mich auch gefragt.
Das weiß ich jetzt natürlich auch nicht mehr. Auf jeden Fall spielt das mit dem auf einer Ebene, in einer Liga. Hm. Finde ich.
Ja.
Das finde ich schon sehr gut. Ja. Nee, also von mir kriege ich das eine 6. So.
Sehr gut.
Also, wir haben verkostet das Dithmarscher Maibock oder den Dithmarscher Maibock und es gab 5 Punkte von Jenny und 6 Punkte von mir. Und damit sind wir ans Ende auch dieser Sendung angekommen und selbstverständlich gibt es auch das nächste Mal wieder 2 Alben, ein philosophisches Thema und am Ende natürlich auch wieder ein Bier.
So ist das. Wir hören einmal mehr mit dir gegen die Furcht von, da musst du mir jetzt weiterhelfen, Klesé, ah, schöner Name.
Wir haben lange auf ein neues Cure-Album gewartet, da ist es jetzt wieder.
Es ist immer gut, wenn andere Bands nachholen, was die Großen nicht mehr hinbekommen.
Ja gut, die Cure ist ja gar nicht lange her.
Ja, außerdem hören wir Aurora von, haltet euch fest, Yes.
Ah,
Yes. Außerdem reden wir über die Kunst.
John Anderson, Yes?
Ja, ich glaube ja. Ich bin nicht gut mit Namen, aber das Yes. Die
Owner of a Lonely Heart, Yes.
Teil, richtig, ja, ah, okay. Yes. Ja. Außerdem reden wir über die Kunst des Zu-Spät-Kommens. Finde ich nach Aufschub auch sehr passend.
Ne?
Ja. Und wir verkosten einen Frühlingsbock von Flensburger, damit er so richtig ploppt. Finde ich gut.
Mhm.
Finde ich gut.
Sehr schön. Bis dahin dürft ihr uns gerne teilen, wo ihr nur könnt. Und natürlich auch gerne kommentieren, da freuen wir uns immer sehr. Da, wo man uns kommentieren kann, bei Blue Sky, bei Mastodon auf unserer Homepage oder per E-Mail info@feuilletone.de. Feuilletone dann natürlich mit OE und Feuilletone zusammengeschrieben. Das kann man alles machen. Und wenn ihr damit fertig seid, dann ist die Woche um, dann sind wir wieder da. Und bis dahin bleibt uns an dieser Stelle nichts anderes als zu sagen, bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.